Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vorweg, weil Herr Weiß, Sie haben eben gesagt, wir reden hier über 1,2 Milliarden. Nein, wir diskutieren heute den Antrag der Koalitionsfraktionen, der zum Ziel hat, die krisenhaften Auswirkungen der Corona-Krise durch ein bundesweites Konjunkturprogramm zu begegnen und die Auftragsvergabe des Landes Bremens zu vereinfachen. Über das 1,2 Milliarden Programm reden wir dann während der Haushaltssitzung, so die Fraktionen der Bürgerschaft das dann auf die Tagesordnung setzen. Nur um das mal eben klarzustellen. Und ich finde es auch richtig, ein paar Sachen an den Bund zu adressieren. Wir stehen nämlich gegenwärtig am Beginn einer neuen Ära, das kann man wohl sagen. Eine Welt, wie wir sie vor Corona kannten, wird es nicht mehr geben, auch im wirtschaftlichen Bereich nicht. Das gilt für die Beschäftigten wie für die Unternehmen. Wir bewegen uns in eine Rezession hinein, die die größte seit Ende des Zweiten Weltkriegs sein wird und die uns über einen ganz langen Zeitraum noch beschäftigen wird. Herr Meyer-Heder, die neuen Prognosen in Bezug auf das Wirtschaftswachstum liegen bei einer Öffnung im Mai bei -0,8%. Sie wissen, in anderen europäischen Ländern irgendwie liegen sie weitaus drüber. Wir werden mit Insolvenzen zu rechnen haben, insbesondere in den Branchen, die jetzt überhaupt gar keine Einkünfte haben, mit einer hohen Erwerbslosigkeit. Die ist schon im April in Bremen um 1% gestiegen, obwohl wir viele Unternehmen haben, die ihre Beschäftigten nicht entlassen haben, sondern Kurzarbeit beantragt haben. Das heißt, das sind alles Vorboten. Es werden sich auch Sachen verändern, Prozesse. Ich weiß nicht, wenn man sich, ich bin ja nun viel unterwegs und habe natürlich auch jeden Abend noch meine Telefonate auch mit Standortleitung. Ich weiß nicht, ob wir im nächsten Jahr noch von Just-in-Time und Just-in-Sequence reden und die Lager befinden sich im Grunde rollend auf der Autobahn. Da wird vieles sich verändern, weil die weltweite Vernetzung von wirtschaftlichen Prozessen, die Lieferketten, aber auch die Märkte, die haben ja jetzt ein abruptes Ende erfahren. Und ich kann Ihnen als Unternehmer versichern, dass die letzten 8 Wochen für mich mit Sicherheit genauso hart waren. Ich rede mit Leuten, die in ihrer Existenz bedroht sind. Ich habe Nachbarn, die alle in Kurzarbeit sind. Und das sind keine gut verdienenden Facharbeiter. Die arbeiten bei Personaldienstleistern, sind Friseurinnen oder Verkäuferinnen. Die Angst haben, dass sie das 60 Quadratmeter Häuschen, auf das sie 20 Jahre lang abgezahlt haben, auf dem letzten Drücker verlieren. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich bin, das möchte ich mal eben sagen, vielleicht als Senatorin jetzt gut bezahlt und nicht in dieser Situation, aber nicht so abgehoben, dass ich das nicht weiß, was hier gerade tatsächlich die Realität für viele, viele, viele Unternehmer, Selbstständige, aber auch Beschäftigte ist. Und ich habe mir mit Sicherheit oft hätte ich mir andere Entscheidungen gewünscht. Ich habe aber auch zur Kenntnis nehmen müssen, angesichts der schrecklichen Bilder aus Italien und Spanien und angesichts der Frage, die sich weltweit die Staaten gestellt haben, ist unser Gesundheitssystem ausgerüstet darauf, dass man eben halt mit diesen drastischen Maßnahmen beginnen musste und wir müssen jetzt gucken, dass wir da gezielt wieder rauskommen. Und dafür setze ich mich übrigens nicht nur im Bremer Senat ein, sehr solidarisch übrigens, wie dieser Senat sich da in dieser Frage auseinandersetzt, sondern auch bundesweit. Wir haben nämlich jetzt die Aufgabe, Arbeitsplätze und Beschäftigung zu sichern und Betrieben und Unternehmen über die wirklich gravierenden Einnahmeeinbrüche hinwegzuhelfen und gleichzeitig das wirtschaftliche Leben und die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten. Und schon vor Corona befand sich die Wirtschaft im Wandel und damit auch die Beschäftigung. Digitalisierung, CO2-Reduzierung von Produktions- und Mobilität haben natürlich neue Arbeitsprozesse und Qualifikationsanforderungen, aber nun müssen wir als Politik diesen Prozess unter ganz veränderten Rahmenbedingungen gestalten. Und deswegen ist es auch wichtig, bestimmte Forderungen an den Bund zu stellen. Und ich will da nochmal im Konkreten drauf eingehen. Wir haben seit Beginn der Corona-Krise im Senat und auch mein Ressort einiges auf die Beine gestellt. Wir haben sehr schnell das Programm zur finanziellen Entlastung von Kleinbetrieben mit zu neuen Beschäftigten aufgelegt, unter anderem deswegen, weil die Diskussionen mit der Bundesregierung damals sehr zäh waren. Die hat dann ein eigenes Programm aufgelegt, darauf ist unseres dann am 1. April aufgegangen. Wir haben darüber hinaus ein Programm für mittlere Betriebe bis zu unter 50 Beschäftigten aufgelegt und Liefergemeinschaften des stationären Einzelhandels in den Stadtteilen. Ich sage auch, ich hätte mir auch gerne eine schnellere Bearbeitung gewünscht. Ich war selber Wirtin, ich weiß, was das heißt, wenn man dann auf Null gesetzt wird. Aber man sieht auch genau daran, dass es wichtig gewesen wäre, eine bessere Abstimmung mit dem Bund zu haben. Wir haben dafür gekämpft. Ich habe gerade den Vorsitz der Wirtschaftsministerkonferenz, aber das war ein mühseliger Prozess. Wenn wir das Programm des Bundes nicht am Freitag gekriegt hätten mit der Aufforderung, Länder, ihr setzt das am Montag um, dann hätte man sich auf einiges vernünftig vorbereiten können. Und ich hätte nicht die tränenüberströmten Leute vor mir gehabt, die sagten, wann kriegen wir Geld? Weil man muss sich auf Sachen vorbereiten können. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Antrag jetzt gestellt wird, weil wir werden weitere Rettungsschirme brauchen. Da gehe ich gleich noch drauf ein und wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Übrigens tun wir das auch mit der MAP und mit der WFB. Wir haben neue Digitalisierungsprozesse aufgesetzt und wir sind jetzt dabei, neues Personal zu schulen und zu rekrutieren, damit wir die Folgeprogramme umsetzen können. Und es wäre uns auch der Flickenteppich erspart geblieben. Es wäre uns auch der Flickenteppich erspart geblieben, wenn vom Bund von vornherein klar gewesen wäre, was er denn jetzt eigentlich in den Ausführungsbestimmungen will. Es gab, wer weiß, wie viele Talkshow-Runden, uns wurde immer von den Solo-Selbstständigen geredet. Dann kriegen wir die Ausführungsbestimmungen und die Solo-Selbstständigen gehen leer aus. Deswegen machen es jetzt die Länder. Wir kämpfen in der Wirtschaftsministerkonferenz seit Wochen und ich berufe die 14-tägig ein. Und das ist nicht einfach, eine Schalte mit 16 irgendwie Länderkollegen und irgendwie einem Bundesminister irgendwie zu leiten, abends um 9 kann man sich vorstellen, das Video schalten kein Vergnügen. Wir kämpfen darum, dass wir irgendwie da auch eine Lösung finden, weil es sind Erwartungen geweckt worden durch die Bundesregierung, die wir dann in Ländern irgendwie umsetzen müssen, weil der Bund sie dann nämlich eben doch nicht erfüllt. Und das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Deswegen ist es wichtig, bei dem Konjunkturprogramm tatsächlich jetzt irgendwie auch Forderungen zu stellen, beziehungsweise auch zu sagen, was man regional sich vorstellt. Wir stehen nämlich an einem neuen Punkt. Wir brauchen einen weitergehenden Rettungsschirm, aber wir müssen auch genau hingucken, in welchen Bereichen wir zielgenauer fördern müssen. Ich möchte hier beispielsweise die Bereiche nennen, die jetzt null Umsätze haben und auch in Zukunft weiter reduzierte Umsätze. Das sind nämlich die Schausteller, das ist die Gastronomie, das ist die Hotellerie, das gesamte Beherbergungswesen und die Veranstaltungsbranche mit allen, die da hinten dran hängen, vom Caterer irgendwie bis zum Techniker. Die werden, da hilft nämlich dummerweise auch kein Konjunkturprogramm, keine aufholende Entwicklung haben, weil ein Hotelbett, was jetzt wochenrund nicht belegt werden konnte, kann man irgendwie im nächsten Jahr nicht doppelt belegen. Das geht rein physisch nicht. Wir brauchen also zielgenaue Lösungen, über die wir tatsächlich auch jetzt mit dem Bundeswirtschaftsminister reden. Deswegen ja auch die 14-tägigen Schalten. Und ich bin auch sehr gespannt, wie wir das dann ausgestalten, weil das wird ein größerer Rettungsschirm sein und der muss anders ausgestaltet werden. Und ich bin übrigens mit Herrn Altmaier da durchaus einer Meinung, dass der an Bedingungen geknüpft wird. Nebenbei, ich habe ja auch eine Bankenrunde, auch die finden es in Ordnung, irgendwie, dass bei den größeren Rettungsschirmen der KfW-Programme durchaus darauf gedachtet wird, dass die Unternehmen, die unter wirklich fast eine Vollkaskoversicherung der Bundesregierung mit Steuermitteln irgendwie keine Dividenden auszahlen. Und ich finde, man kann auch mal darüber nachdenken, dass die Unternehmen hier auch in Deutschland Steuern zahlen müssen. Mal gucken, wohin die Reise geht, aber trotzdem passgenau auch für andere Betriebsgrößen, darüber reden wir jetzt. Wir müssen aber auch natürlich fragen, wie wir die Betriebe und die Arbeitnehmer zukunftsfähig aufstellen. Und das bietet im Moment das auf Bundes- und Länderebene und auf Wirtschaftsministerkonferenzebene diskutierte Konjunkturprogramm. Wir müssen die richtigen Weichenstellungen vornehmen. Und Wirtschaftsminister Altmaier hat uns in der letzten Videokonferenz zugesagt, dass die Beratungen auf Bundesebene hier deutlich vor der Sommerpause abgeschlossen werden sollen. Und als Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz habe ich nämlich sehr wohl darauf bestanden, dass die Länder in die Ausgestaltung der Konjunkturprogramme mit einbezogen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier in Bremen darüber diskutieren, übrigens auch noch bitte sehr vertieft in der Wirtschaftsdeputation. Denn das ist klar, wir müssen auf die Zukunftsthemen setzen, das heißt zum Beispiel Wasserstoff, das heißt Digitalisierung, übrigens auch in Schule, Wissenschaft und Verwaltung, und das heißt Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zusammengefasst, wie kann man das, den sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft nennen. Und in diesem Sinne werden wir auch weiter im ständigen Austausch mit der Bundesebene darauf hinwirken, dass das Konjunkturpaket einen wichtigen Beitrag zur sozialen und ökologischen Umgestaltung von Gesellschaft auch hinwirkt und tatsächlich die Themen, die uns alle bewegen, nämlich in der Frage der Digitalisierung, weiter voranbringen. Können und sollten diese Krise nämlich auch als Chance begreifen. Wir haben in Bremen viele, sehr viele innovative Betriebe und sehr viel qualifizierte Beschäftigte, die in den Branchen agieren, die einen relevanten Beitrag zu diesem Umbau leisten. Und der kann auch deutlich über Bremen oder sogar über die Bundesgrenzen hinausgehen, wenn wir es geschickt anstellen. Bei den Zukunftsthemen, zum Beispiel Stahlproduktion und Fliegen mit Wasserstoff, eine CO2-ärmere Logistik, die Digitalisierung von Betriebsabläufen, künstliche Intelligenz, die Modernisierung von Immobilien, kann Bremen durchaus eine Schlüsselposition einnehmen. Aber ich finde, auch das sollte man nicht in Landesgrenzen denken. Deswegen, ich habe ja dummerweise jetzt auch noch einen zweiten Vorsitz, nämlich der Küstenwirtschaftsverkehrsministerkonferenz, bin ich auch regelmäßig, nahezu wöchentlich, in einem engen Austausch mit meinen Kollegen aus Norddeutschland. Es hat nicht so alles geklappt. Wir wollten eigentlich die Gastronomie alle gemeinsam am 18. Mai eröffnen, aber sei es drum. Wir sind uns aber sehr, sehr einig, dass wir uns sehr eng unterhaken wollen, genau bei diesen Zukunftsthemen, genau bei der Frage Wasserstofftechnologie, weil wir hier in Norddeutschland in der Lage sind, den Strom zu produzieren, den wir dafür brauchen, nämlich nicht nur onshore, sondern auch offshore. Da liegt ein großes, großes Potenzial irgendwie zur Ausweitung. Und wir müssen uns da auch unterhaken. Wir haben hier gemeinsame norddeutsche Interessen, zum Beispiel beim Thema ökoeffizientes Fliegen mit Airbus. Das ist ja nicht nur Bremen, das ist ja nicht nur Hamburg, das ist ja auch Stade. Und da haben wir auch schon viel öffentlich investiert und genau in die Frage ökoeffizientes Fliegen. Und es ist absolut richtig, da irgendwie gemeinsame Sprachregelungen zu finden. Und wir haben andere Themen, Stichwort Schiffbau. Haben wir uns gerade vor 2 Tagen zu getroffen, auch irgendwie mit Herrn Nussbaum und Herrn Brackmann. Das sind einfach Themen, wo ich denke, wir dürfen nicht mehr irgendwie in kleinen Bundesländergrenzen denken, weil sonst passiert uns nämlich eins, dann passiert uns nämlich das, was in der Finanzkrise passiert ist, dass viele Quersubventionen aus politischen Opportunitäten in Regionen dieser Republik fließen, wo sie eigentlich gar nicht handelbar sind. Also es kann mir doch niemand erklären, dass wenn wir uns irgendwie da auseinanderdividieren lassen, irgendwie warum dann irgendwie zum Beispiel Investitionen für Wasserstofftechnologie aus politischer Kompensation zum Beispiel in die Lausitz fließt, die irgendwie den Strom gar nicht herstellen können. Es ist doch absolut wichtig, an dieser Frage norddeutschlandweit einen engen Schulterschluss zu finden. Und ich bin trotz des Dilemmas bei der Öffnung der Gastronomie, wo nur noch Schleswig-Holstein und wir uns an den 18. halten, den wir vorgeschlagen haben, trotzdem ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ich finde es auch richtig übrigens, mit Blick auf den FDP-Antrag, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie wir die Wirtschaft mit einer befristeten Vereinfachung des Vergaberechtes und einer befristeten Anhebung der Wertgrenzen im Tariftreue- und Vergabegesetz machen. Ich finde aber auch, dass so eine Anpassung Hand und Fuß haben muss. Deswegen ist es auch richtig, die genaue Ausgestaltung jetzt zu prüfen und nicht heute hier zu beschließen und den verschiedenen legislativen Ebenen zur Beschlussfassung vorzulegen, weil wir müssen nämlich dabei eins bedacht achten, dass gerade bei den großen Aufträgen das europäische Vergaberecht sehr strikt, nahezu sehr restriktiv ist. Wir werden uns deswegen weiterhin, das tun wir übrigens auch schon auf Bundes- und vor allen Dingen auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die EU-weite Auftragsvergabe bis zum Ende der Krise als dringlich eingestuft wird. Das hat ein Vorbild in der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009. Und das hat auch damals gut funktioniert und muss jetzt auch zwingend zur Unterstützung der konjunkturellen Entwicklung wieder zur Anwendung kommen. Ich finde es aber trotzdem gut, meine Redezeit ist, glaube ich, gleich abgelaufen, hätte gerne noch ein paar andere Sachen gesagt, dass dieser Koalitionsantrag aber auch nicht nur die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Folgen bedenkt, sondern natürlich auch sich die Frage aufstellt, wen trifft es und wie driftet die Gesellschaft und damit in Bremen die Stadtteile vielleicht noch weiter auseinander. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, auch diese Folgen abzumindern. Ich habe eben gerade gesagt, wie es bei meinen Nachbarn aussieht. Ich wohne in Walle. Das wird vielleicht irgendwie in Oberneuland nicht so der Fall sein. Aber genau deswegen müssen wir genau auch darauf achten. Und ich glaube schon, dass wir Anknüpfungspunkte haben mit dem Programm Wohnen in Nachbarschaften, um auch vor Ort Folgewirkungen der Pandemie abzufedern. Von daher finde ich diesen Punkt des Antrags sehr richtig. Jetzt sehe ich hier auf die Uhr. Einen Schlusspunkt möchte ich schon noch sagen oder zwei Sachen an. Gesundheit und Pflegebereiche mehr in die öffentliche Diskussion zu nehmen. Also nein, ich mache jetzt nicht den Carsten Meyer-Heder, ich mache es wirklich ganz kurz. Finde ich absolut richtig. Wir brauchen eine bessere Finanzierung des Gesundheitswesens insgesamt, übrigens bundesweit, nicht nur in Bremen, um nicht nur auf eine Herausforderung wie diese Pandemie besser reagieren zu können, sondern wir müssen natürlich gucken, ob die Prozesse der letzten Jahre irgendwie hin zur Privatisierung und mit der Krankenhausfinanzierung wirklich darüber gerecht waren, die Gesundheitsversorgung auf die breite Grundlage zu stellen, wie wir sie eigentlich brauchen. Und einen Punkt möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, weil das ja hier so ein bisschen kontrovers war. Es ist, glaube ich, allen bewusst, sämtlichen Organisationen, Verbänden, aber auch einzelnen Unternehmern, mit denen ich rede, dass diese Billionen Ausgaben, die wir jetzt in Deutschland haben, irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Das wissen alle. Da können Sie reden, mit wem Sie wollen. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn wir dann wieder eine Mehrwertsteuererhöhung kriegen und alle zahlen, obwohl es dann diejenigen waren, die jetzt Monate rund im Guck waren oder in die Grundsicherung verwiesen wollen. Ich finde, dass wir da schon genau hingucken müssen. Es kann auch nicht einfach nur die Einkommensteuer regulieren und auch nicht die Unternehmensbesteuerung. Die werden noch lange irgendwie mit dem Rücken an die Wand stehen. Aber mal darüber nachzudenken, irgendwie private Vermögen zu besteuern, finde ich im Ausgleich einer gerechten Lastenverteilung durchaus richtig. Wir reden, wie gesagt, von den Privaten. Ich habe ganz persönlich gesagt, dass ich das richtig finde, darüber nachzudenken, dass wir, weil allen klar ist, dass dieses Geld auch irgendwann wieder reinkommen muss über Steuern, dass wir das irgendwie schon sehr konkret machen. Und ich habe eben gerade gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in eine andere Unternehmensbesteuerung kommen in den nächsten 3-4 Jahren. Die stehen alle mit dem Rücken an der Wand. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die Arbeitnehmer einseitig belasten. Ich möchte aber auch nicht nur einfach eine Mehrwertsteuererhöhung, die dann genau die trifft, die die Verlierer dieser Krise waren, sondern da muss man dann irgendwie auch mal hingucken, dass man diese Lasten gerechter aufteilt. Das wollte ich einfach nur sagen. Dankeschön.